Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Alan Posener, deutsch-britischer Journalist und Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der Weltgruppe. Hallo Herr Posener, herzlich willkommen.
Hallo Frau Münkel.
Herr Posener, ich habe erfahren, dass Sie gestern Abend erst aus dem Urlaub in Venedig zurückgekommen sind. Konnten Sie sich da trotz Corona ein bisschen entspannen?
Ja, wegen Corona. Ich meine, Venedig ist im Januar sowieso am schönsten, weil da am wenigsten Touristen da sind. Und jetzt sind wegen Corona noch weniger da. Es ist also überall wunderbar leer. Man genießt die Plätze zusammen mit den Italienern und Italienerinnen, wie es sich gehört. Und die Museen sind leer. Man kann die wunderbaren Tintorettos und Giorgiones Tiziane genießen, wie man es vielleicht zuletzt in den 60er Jahren konnte. Also großartig, großartig. Ich kann ihn nur empfehlen, ab nach Venedig.
Und die Corona-Maßnahmen, die waren dann so, dass Sie sich auch nicht unsicher gefühlt haben?
Im Gegenteil. Ich meine, die sind besonders streng in Italien. Wir mussten also draußen immer eine Maske tragen, selbstverständlich auf den Vaporetti.
Den Gondeln, oder? Die sind das.
Nee, Vaporetti sind so faktisch die Wasserbusse, ne? Massenverkehrsmittel in Venedig. Gondel kann ich mir nicht leisten. In jedem Museum wird der Green Pass, also das ist unser europäischer Impfpass, kontrolliert. Also sehr streng, aber ich fühlte mich sehr sicher, weil sich alle dran halten. Es gibt überhaupt keine Meckereien. Man könnte denken, was soll das draußen, wo eine steife Brise bei 0 Grad weht, was soll man da eine Maske tragen? Habe so gut wie keine Ausnahmen gesehen. Und wenn, dann waren es meistens Touristen oder Touristinnen, die es vielleicht nicht wussten. Keine Ahnung. Also sehr diszipliniert und deshalb fühlte ich mich ausgesprochen gut aufgehoben. Kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn das gegen die Warnungen des Auswärtigen Amtes geht. Ab nach Italien, ab nach Venedig. Es war noch nie so schön wie jetzt.
Ja, und diese Disziplin, die Sie gerade angesprochen haben, die nehmen wir natürlich auch mit in diese Stunde. Wir besprechen nämlich heute die Themen dieses Tages. Natürlich steht Corona auf dem Plan, aber auch die Gespräche zwischen den USA und Russland in Genf. Ich freue mich drauf. Schön, dass Sie zuhören. Wir schauen jetzt auf die Gespräche zwischen den USA und Russland. In Genf finden die gerade statt und die sind aber nur der Auftakt zu mehreren ähnlichen Zusammenkünften in dieser Woche. Am Mittwoch zum Beispiel tagt der NATO-Russland-Rat. Am Donnerstag trifft sich die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Und es geht bei allen diesen Gesprächen um den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland und den Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze. Alan Posener, bei so vielen Verhandlungstischen auf einmal, die ich gerade aufgezählt habe, für wie groß halten Sie denn die Chance, dass da ein Lösungsansatz rauskommt?
Ja, für gegen Null strebend, weil die grundsätzliche Frage ist Russland bereit, ist Herr Putin bereit, den Völkern in der Ukraine, in Kasachstan, in Georgien, in Moldova, in den baltischen Staaten, in Weißrussland, ist er bereit, ihnen zu erlauben, ihr Schicksal selbst zu bestimmen? Und die Antwort darauf ist nein, ist er nicht, genauso wenig wie er seinem eigenen Volk das erlaubt. Wir haben in all diesen Ländern gesehen, dass die Menschen dort für Demokratie und Menschenrechte einstehen und sie streben nach dem Westen. Und das möchte Putin verhindern. Und er tut es mit rabiaten Mitteln. Im Fall der Ukraine besetzt er die Osthälfte des Landes, besetzt er die Krim-Halbinsel. Und wir verfügen ehrlich gesagt nicht über die Mittel, ihn daran zu hindern. Das Beste, was herauskommen kann, ist, dass es nicht schlimmer wird mit seiner Aggression.
Mir heute eine Aussage von Johannes Warwick aus unserem Programm im Ohr geblieben ist. Der ist Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik in Halle. Und der sagt eben, gerade diese Aggression auch auf beiden Seiten, diese sehr harsche Wortwahl, führt eben nicht zum Ziel. Der plädiert eher für mehr Empathie gegenüber Russland in der Außenpolitik.
Außenpolitik heißt immer, mit den Augen der anderen zu sehen. Und das haben wir ein Stück weit verlernt. Und das steht jetzt an, dass man mit den Augen der anderen sieht, ohne jede Position gleich verstehen zu wollen, im Sinne, dass man sie akzeptiert. Aber wir müssen die legitimen russischen Sicherheitsinteressen von den illegitimen unterscheiden lernen.
Ist das einleuchtend für Sie, Alan Posner?
Ja, ist absolut einleuchtend. Und Russland hat keine legitimen Sicherheitsinteressen in der Ukraine. Die Ukraine ist ein selbstständiger Staat. Er möchte in die NATO, weil er Angst hat vor russischer Aggression, begründete Angst. Ich verstehe nicht, warum wir immer mit den Augen Putin sehen sollen und nicht mit den Augen unserer ukrainischen Fastnachbarn, unserer polnischen Nachbarn und Nachbarinnen, der baltischen Staaten, die mit uns in der EU sind. Warum sollen wir unbedingt mit Putins Augen auf die Sache schauen? Wenn wir mit Putins Augen auf die Situation schauen, sehen wir, ich möchte die alte Macht der Sowjetunion, die alte Einflusssphäre wiederherstellen. Ja, das möchte er. Das möchten aber die Leute in der Ukraine, die Menschen in der Ukraine nicht. Das möchten die anderen Menschen nicht. Sie wollen mehr Demokratie, mehr Wohlstand, mehr westliche Lebensart. Und sie haben das Recht dazu.
Trotzdem finde ich,
warum sehen wir es nicht mit deren Augen?
Ja, trotzdem, ich würde Ihnen zustimmen, dass man auch zum Beispiel die Menschenrechtsverletzungen von der russischen Regierung klar benennen muss und auch verurteilen muss. Trotzdem müssen die Drohungen ja nicht direkt militärisch werden. Also es ist ja sogar so, dass die NATO nicht untätig ist. Die hat sogar schon mit militärischen Maßnahmen reagiert. Kurz vor Weihnachten ist da die Einsatzbereitschaft der schnellen Eingreiftruppe erhöht worden. Auch das eben aus meiner Sicht sehr lautes Säbelrasseln. Und eben doch nicht so das Signal nach, wir sprechen und bleiben bei diplomatischen Mitteln.
Naja, dass man auf einen Truppenaufbau an der Grenze, an drei Seiten der Ukraine, die Ukraine ist bis auf die Grenze zu Polen hin völlig eingeschlossen von russischen Truppen mittlerweile, dass man da nicht einfach ruhig bleibt, das versteht sich von selbst, dass man erklärt, dass man zur Not die Freiheit der Ukraine verteidigen wird, auch militärisch, das halte ich für selbstverständlich. Was für eine Funktion hat sonst Militär, wenn es nicht gegen Aggression eingesetzt wird? Natürlich kann man sagen, ich bin da kein Kriegstreiber. Ich finde, einen solchen Krieg würde ich für eine Katastrophe halten, obwohl ich sicher bin, dass wir ihn gewinnen würden, ohne dass es zum Schlimmsten kommen würde. Aber trotzdem eine Katastrophe. Darum geht es nicht. Aber wenn wir von vornherein ausschließen, dass wir militärische Mittel anwenden, dann hat der Aggressor schon gewonnen, ohne dass er auch nur einen Mann in Bewegung gesetzt hat. Es ist leider so.
Nur gibt es da viele Stimmen, die dann sagen, wenn wir so weitermachen, dann kann es passieren, dass wir vielleicht auch unfreiwillig einen Krieg anzetteln und dass da dann wirklich einfach diese krasse Aggression mit militärischen Mitteln unausweichlich ist. Wollen Sie das wirklich?
Nein, ich will das auf gar keinen Fall, dass wir würden sowieso keinen Krieg anzetteln und dass wir unfreiwillig einen Krieg hineingeraten will, möchte ich auch nicht. Ich möchte auch nicht, dass wir freiwillig mit Hurra und Säbelrasseln, wie Sie sagen, da reingehen. Nein, wir sollten doch gucken, dass es nicht zum Äußersten kommt. Aber schon die Römer sagten, wenn du den Krieg verhindern willst, bereite dich auf ihn vor. Müssen alle Möglichkeiten, das hat auch unser Staatssekretär, Herr Roth, ja auch gesagt, aber es gibt ja unterhalb der Mittel, das reden wir mal davon, Wirtschaftssanktionen gibt unterhalb der militärischen Ebene Sachen, die wir machen könnten, wenn wir dazu bereit wären. Beispielsweise Wirtschaftssanktionen, die Russland wirklich dort treffen, wo es wehtut, nämlich Gas. Wir müssen diese Pipeline, das müssen wir nicht in Betrieb nehmen. Das dürfen wir nicht in Betrieb nehmen, solange wie die Ukraine bedroht wird. Und natürlich weiß ich, werden alle Politiker sagen und alle Wirtschaftsfachleute, ja, wir sind abhängig von russischem Gas. Ja, schlimm genug.
Sagen nicht alle sind dieser Meinung. Da gibt es ja tatsächlich in der Ampel eine große Uneinigkeit. Aber unsere neue Außenministerin Annalena Baerbock, die betont ja immer wieder, dass die Pipeline aus ihrer Sicht so nicht ans Netz gehen kann. Und dass zum Beispiel auch der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine da durchaus eine Rolle spielt.
Ja, sie hat auch vollkommen recht. Und ich hoffe, dass sie sich gegen die Leisetreter aus der SPD durchsetzen kann und gegen Herrn Scholz, den Kanzler, der angeblich schon vor Regierungsbildung nach Moskau signalisiert hat, dass er die Baerbock schon irgendwie einfangen wird. Ich meine, das sind ja auch ganz schlimme Sachen, die da passieren innerhalb der Regierung. Und es hat natürlich nicht geholfen, dass die halbe deutsche Presse sich über Frau Baerbocks Englischkenntnisse, über ihre Kleidungsstil und so weiter, es sind ja auch antifeministische Sachen im Gange. Klar hat sie vollkommen recht, aber sie hat an einem Punkt vollkommen Unrecht. Nämlich, wie wollen wir von russischem Gas unabhängig oder verhältnismäßig unabhängig sein, wenn wir gleichzeitig aus der Atomenergie aussteigen. Diese Lücke kann man nicht schließen. Wir haben zu Jahresende 3 vollkommen ordentlich arbeitende, saubere Atomkraftwerke abgeschaltet und wir wollen gegen Ende des Jahres 2022 nochmal 3 abschalten. Ja, dann kann man viel über Nord Stream 2 reden. Man wird es in Betrieb nehmen müssen.
Die anvisierte allgemeine Impfpflicht, die ist ja schon seit Wochen im Gespräch. Neuester Aufhänger ist, die wird sich wahrscheinlich verzögern. Olaf Scholz hatte ja eigentlich angekündigt, dass die so im Februar, März kommen sollte. Jetzt wird es voraussichtlich Mai oder Juni. Und einige Reaktionen sind da gar nicht belustigt. Der Städtetagspräsident Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung zum Beispiel von der SPD, der macht eine klare Ansage.
Wenn die Impfpflicht dann endlich dann doch käme, eigentlich für alle, darauf setze ich, die müssen aus dem Quark kommen in Berlin.
Aus dem Quark kommen. Stimmen Sie dem zu, Alan Posener?
Ja, absolut. Impfpflicht muss her. Und ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Man muss ja nur die gesetzlichen Voraussetzungen schaffen. Wieso braucht man dazu 3 Monate? Ist mir ein Rätsel.
Die allgemeine Impfpflicht kann ja so als eins der ersten Projekte von Olaf Scholz beschrieben werden. Da muss man juristische Finessen austarieren. Da ist ja auch noch die Frage, wer bringt da Vorschläge ein? Das soll jetzt der Bundestag machen. Da muss es ja dann doch auch wasserfest sein, damit es dann vorangeht. Also lieber besser und ein bisschen länger als quick and dirty, würde ich sagen.
Manchmal ist quick and dirty auch ganz nett. Aber okay, gut. Lassen wir es. Kann sein.
Ja, also ja, vielleicht zurück zum Ernst. So, die Begründung, dass sich dieser Zeitplan verschiebt, die lautet ja unter anderem, dass tatsächlich wegen Karneval im Februar nur eine Sitzungswoche im Bundestag angesetzt ist. Also vielleicht doch nicht so
also,
ernst.
Wenn das eine Begründung sein soll, also wirklich, wegen Karneval, also das habe ich nicht mal gewusst. Ich komme aus Italien, da würden die Italiener das sagen, würden wir alle den Kopf schütteln und sagen, naja, ja, typisch Italien. Aber hier in Deutschland wegen Karneval?
Also würden Sie sagen, bei so einem Thema wäre dann vielleicht eine Sondersitzung angebracht?
So viel, as many as it takes, so viel wie man braucht. Ich meine, man kann nicht auf der einen Seite eine Maßnahme beschließen wollen, die nur zu rechtfertigen ist aus einer Notstandssituation heraus und dann sagen, ja, aber wegen Karneval, der übrigens gar nicht stattfinden kann, wegen der Kontaktbeschränkung, wegen Karneval lassen wir die Gesetzgebung, also faktisch macht der Souverän mal hier Pause. Was machen die in der Zeit? Ziehen sich eine Karnevalsmaske an und gucken sich im Spiegel an? Tut mir leid, da fehlt mir jedes Verständnis. Tut mir leid, also ich entschuldige mich vorweg bei den Abgeordneten aus Köln und München, aber trotzdem, also nein.
Gleichzeitig gibt es auch Stimmen, die sagen, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass es sich verzögert, weil wir jetzt eine andere Situation haben als vor Weihnachten. Also im Mai ist es wieder warm, da sind die Zahlen möglicherweise nicht mehr ganz so schlimm, wie sie jetzt drohen zu werden. Da ist Omikron vielleicht dann schon vorübergerauscht und da sagen dann einige, da kräht dann kein Hahn mehr nach einer Impfpflicht, weil die Situation dann eine andere sein könnte. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Also doch ein Plädoyer dafür, es ein bisschen länger dauern zu lassen, um wirklich neu bewerten zu können, brauchen wir die Impfpflicht überhaupt?
Ja, das ist ungefähr so clever, als wie man sich verhalten hat hier in Deutschland im letzten Sommer. Da gingen die Zahlen ja auch runter und da hat man auch gesagt, auch gerade die neue Bundesregierung hat sozusagen ihren Einstand geliefert mit einem Gesetz, das alles gelockert hat und den bundesweiten Notstand aufgehoben hat. Und dann kam der Winter überraschenderweise und es wurde kalt und überraschenderweise gab es Mutationen von dem Virus. Und wir wissen da auch von dem Grippevirus, dass es jeden Winter eine Grippewelle gibt und eine neue Grippemutation. Und wir stellen uns darauf ein, diejenigen von uns jedenfalls, die zu vulnerablen Gruppen gehören, und lassen uns jedes Jahr impfen. Bei einer solchen Mutation, also solange wir nicht wissen, wie diese Mutationen werden von Corona, finde ich, sollten wir in ähnliche Richtung denken. Nächsten Winter kommt bestimmt und da wäre es ganz gut, man wäre darauf vorbereitet. Man muss sie, wenn man die gesetzlichen Vorgaben hat, man muss sie nicht unbedingt in Kraft setzen, man kann sie aussetzen, aber man sollte sie schaffen.
Ja, aus meiner Sicht gibt es in dieser Debatte auch noch einen zweiten Strang. Es geht also nicht nur um die Impfpflicht für alle. Der Bundestag und Bundesrat haben ja schon eine Impfpflicht für Gesundheitsberufe auf den Weg gebracht. Und die, die da arbeiten, müssen bis zum 15. März nachweisen, dass sie geimpft sind. Und momentan geht diese Debatte nämlich auch weiter. Es wird nämlich darüber diskutiert, ob diese Impfpflicht für bestimmte Berufe ausgeweitet werden soll, zum Beispiel auch auf Lehrerinnen und Lehrer. Und Janosch Dahm, der Gesundheitsexperte bei den Grünen, der macht da diesen Vorschlag.
Es ist meines Erachtens beispielsweise offensichtlich, dass dort, wo wir in Inklusionskitas oder Schulen, wo Kinder mit Risikofaktoren auch zur Schule gehen, ganz klare Settings haben, wo diese Kinder auch gefährdet sind. Und in solchen Bereichen, so wie wir es auch im Gesundheitswesen in den Bereichen der Wiedereingliederung getan haben, auch eine einrichtungsbezogene Impfpflicht einzuführen, das kann ein sehr sinnvoller, richtiger Schritt sein.
Also eine Impfpflicht für vielleicht erstmal bestimmte Lehrerinnen und Lehrer, Ellen Posener?
Sie bringen mich in eine Lage, wo ich einen grünen Politiker oder Politikerin nach dem anderen zustimmen muss. Vorhin Frau Baerbock, jetzt Frau Herr Dahm.
Sind Sie überrascht unbedingt. Von sich selbst?
Ja, ich bin eigentlich, ich habe in meinem Leben einmal Grüne gewählt. Ich bin nicht unbedingt so ein Freund der Partei, aber ja, er hat natürlich absolut recht. Ich war ja früher mal Lehrer und jeder Lehrer, jede Lehrerin weiß, dass man sich besonders in den Grundschulen ständig ansteckt, wenn die Erkältungswellen kommen. Und deshalb ist die Gefahr, dass man angesteckt wird, wenn die Kinder vielleicht auch asymptomatisch mit Covid angesteckt sind, doch sehr groß. Und dann fällt man aus. Und es geht ja nicht einmal darum, dass man dann stirbt, auf die Intensivstation kommt. Aber dann wird eben der Unterricht flächendeckend gefährdet. Und die Kinder haben ein Recht auf Unterricht. Die meisten Lehrer und Lehrerinnen sind Beamte und sie nehmen auch gern die Privilegien mit. Und sie vergessen, was ich ihnen gönne, aber sie vergessen, dass die Privilegien einhergehen, dass der Staat eigentlich ihnen gegenüber weisungsbefugt ist. Und wenn der Staat nicht sagen darf, du musst alles machen, was notwendig ist, damit du gesund zum Unterricht erscheinen kannst, dann kann man den Beamtenstatus auch lassen. Also weil man gerade in Berlin wollen wir ihn wieder einführen, was ich für einen Fehler halte. Aber wenn das gemacht wird, dann soll er bitte auch damit verbunden sein, dass die Lehrer und Lehrerinnen gezwungen sind, auf ihre Gesundheit, für ihre Gesundheit das zu tun, was man jeder zumuten kann.
Sie haben es gerade selbst gesagt, Sie waren selbst Lehrer. Von 1977 bis 1990 haben Sie Deutsch, Englisch und Alpinski in Berlin unterrichtet, habe ich gelesen. Und Sie sollen mal
Alpinski
gesagt...
Alpinski nicht in Berlin, sondern
in den Bergen dann hoffentlich.
Ja.
Aber noch zu einem anderen Punkt. Sie haben wohl mal gesagt, dass Sie die Schule aus Langeweile verlassen haben. Wenn Sie jetzt die Situation in der Pandemie betrachten, an den Schulen, langweilig ist es da jetzt auf jeden Fall nicht, oder?
Nein, ganz bestimmt nicht. Und mein Schwiegersohn ist Lehrer und ich habe ja gesehen, wie Lehrer und Lehrerinnen sich, und ich habe zwei Enkelkinder, ein Enkelkind, was im Schulfähigen, in der Schule ist, in der Grundschule, und ich habe gesehen, wie da gearbeitet werden muss, um faktisch von null auf gleich den Unterricht auf digital, auf Fernunterricht und so weiter umzustellen, wie man das macht, wie die Lehrer und Lehrerinnen arbeiten. Das war hochspannend und teilweise war ich sogar versucht, ich habe gedacht, oh, das macht eigentlich Spaß. Ich habe so gelegentlich Geometrieunterricht mit meiner Enkeltochter gemacht, auch sozusagen per Computer, sie bei sich zu Hause, ich bei mir, und dachte mir, boah, das gibt es eine Menge zu lernen, eine Menge zu tun, das macht schon Spaß.
Also vielleicht doch ein kleines Lehrergehen in Ihnen. Der deutsch-britische Journalist Alan Posener ist mein Gast in dieser Stunde. Er ist Korrespondent für Politik und Gesellschaft bei der Weltgruppe und auch als Kolumnist in anderen Medien unterwegs. Alan Posener, nutzen Sie die Luca-App auf dem Handy, um sich zum Beispiel bei einem Restaurantbesuch zu registrieren?
Ja, mache ich. Und ich habe immer das Problem, dass ich vergesse, mich abzumelden.
Stimmt,
mache ich aber.
Da kommt dann immer mal die Meldung, Sie wurden automatisch ausgeloggt oder man war dann offiziell 12 Stunden im Restaurant oder so, ne?
Genau. Ja.
Ja, ich nutze die tatsächlich nicht, diese App, weil es schon seit Beginn Berichte gab, dass die App datenschutzmäßig nicht so gut aufgestellt ist. Zum Beispiel hat der Moderator Jan Böhmermann mal einen Besuch in einem Zoo gefaked, der gar nicht stattgefunden hat. Und da hat es gereicht, ein Bild von dem QR-Code dieses Zoos einzuscannen. Und es gibt jetzt auch neue Kritik rund um die Luca-App. Die Polizei Mainz, die hat nämlich auf Daten von Restaurantbesucherinnen und Besuchern zugegriffen, die sich über die Luca-App registriert hatten. Und das hätte sie nicht gedurft. Erlen Posener, Ihre Reaktion darauf?
Ich bin entsetzt. Also es war der Fall, nicht wahr? Sie brauchten Zeugen für, ich glaube, einen Unfall oder jemand war hingefallen und ist dann gestorben. Sie brauchten also Zeugen und haben über die Luca-App offensichtlich einen Krankheitsfall vorgetäuscht, bekamen dann vom Gesundheitsamt die Leute, die in dem Lokal anwesend waren und haben sie kontaktiert. Ich meine, die ganze Zeit argumentieren wir gegen die sogenannten Covidioten, Verschwörungstheoretikerinnen und so weiter, die sagen, dass der Staat sich faktisch die Covid-Epidemie zunutze macht, um eine beispiellose Kontrolle über unser Leben zu bekommen. Und unser einer sagt immer, nein, 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 wir sind ein demokratisches Gemeinwesen, wir sind ein Rechtsstaat, das will der Staat nicht. Und bums, hier belegt eine Staatsanwaltschaft, dass sie genau das tun wollen, was ihnen unterstellt wird. Es ist gut, es ist nur ein oder zwei oder drei Fälle, aber dennoch, dass man allein schon so dumm sein kann von Seiten der betroffenen Staatsanwälte und Polizei, Ermittlungsbehörden, nicht zu begreifen, dass das ein fahrlässiger Umgang ist mit dieser Situation. Das verschlägt mir ehrlich gesagt, verschlägt mir nicht wirklich die Sprache, weil ich hier relativ eloquent bin, aber es ist furchtbar.
Und Sie haben gerade von so 3 bis 4 Fällen geredet. Es sind tatsächlich 21 potenzielle Zeuginnen und Zeugen angerufen worden.
Ja.
Und ich selber frage mich da aber, warum hat man einem Start-up, also Luca war ein Start-up oder ist es wahrscheinlich immer noch, diese Macht überlassen? Also Luca war einfach sehr schnell, die haben sehr schnell diese Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Da haben viele Restaurants gesagt, ach ja, gerne, da können wir leicht die Daten registrieren. Auch verschiedene Gesundheitsämter haben sich dann mit Luca zusammengetan, haben eben diese Daten genutzt. Ich frage mich da, warum ist ein Staat nicht in der Lage, selber den besten Köpfen Geld zu geben und zu sagen, hier könnt ihr in unserem Namen bitte so eine App installieren oder entwickeln, die wir dann auch datenschutztechnisch gut nutzen können. Also inzwischen hat die Corona-Warn-App ja eine ähnliche Funktion, aber das ist viel später eingeführt worden, als eben die Luca-App auf dem Markt war.
Naja, aber ich meine, das beweist ja nur, dass private Initiative in der Regel besser funktioniert als der große Tanker-Staat, wenn es darum geht, schnelle Sachen zu entwickeln, die schnell funktionieren. Und die Tatsache, dass Luca privat entwickelt wurde, hat nichts mit der Sicherheit oder Nichtsicherheit der Daten zu tun, sondern in diesem Fall handelt es sich um einen direkten staatlichen Zugriff. Und so wie ich es verstanden habe, hat die Polizei das dazu bewegt, dem Lokal zu melden, es gebe einen Krankheitsfall, woraufhin das Lokal die Daten dem Gesundheitsamt gemeldet und das Gesundheitsamt es wieder der Polizei gemeldet hat. Das ist ein so ungeheurer Vorgang. Das hätte auch natürlich mit einer staatlich entwickelten App passieren können, wenn das Gesundheitsamt sich zum Büttel einer Ermittlungsbehörde macht und die im App angelegten Datenschutz missachtet. Dann weiß ich nicht mehr, was ich einem Verschwörungstheoretiker sagen soll, der sagt schon die ganze Zeit, sie wollen uns nur ausspionieren.
Ob der serbische Tennisprofi Novak Djokovic nach Australien einreisen darf, um an den Australian Open teilzunehmen, das sorgt seit einigen Tagen für ziemlich viel Gesprächsstoff. Und der Sportler hat jetzt zumindest einen Teilerfolg errungen. Aus seiner Sicht zumindest. Er darf das Hotel für Ausreisepflichtige in Melbourne verlassen, in dem er sich aufhalten musste. Er darf sich jetzt da frei bewegen, zumindest in Melbourne. Denn er hat Einspruch eingelegt dagegen, dass er nicht einreisen durfte. Und ein Gericht hat ihm da Recht gegeben. Der Journalist Erlen Posener ist mein Gast. Herr Posener, wie nehmen Sie diese Diskussion wahr?
Naja, es ist sehr aufgeheizt, ne? Weil die serbische Regierung mischt sich ein auf der Seite Djokovic und die Serben in Australien sind empört und dann gibt es auf der anderen Seite andere Aber ich sage, es gibt noch Richter in Preußen und in Australien auch. Also ich glaube, von der rechtlichen Situation her hatte Djokovic vollkommen recht. Er hatte von der zuständigen Staatsregierung, ich glaube, es ist Victoria, die Einreiseerlaubnis bekommen. Und im letzten Augenblick hat die Zentralregierung in Canberra, also die Bundesregierung von Australien, was auch ein Bundesstaat ist, gesagt, nein, 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 wir ziehen das an uns und wir verbieten dir die Einreise, wir geben dir kein Visum. Und der Grund war meines Erachtens, dass es einen populären Druck gegen Djokovic gab und man sich ein bisschen einschleimen wollte bei der einheimischen Bevölkerung, die sagte, wir können alle möglichen Sachen nicht tun, warum darf so ein Star, warum kriegt er so eine Sonderbehandlung, eine Extrawurst, was gar nicht der Fall war. Er ist ja zweimal genesen, was soll er noch tun?
Genau, so soll es sein. Es soll so sein, dass Djokovic im Herbst das zweite Mal an Corona erkrankt war und deshalb eben das medizinische Attest, dass er sich nicht impfen lassen kann oder muss, möglicherweise eben doch gültig ist. Das haben Sie ja gerade gesagt. Jetzt berichtet aber die Frankfurter Allgemeine Zeitung, dass gar nicht so klar war, ob das mit der Infektion wirklich stimmt. Also in der FAZ steht, dass er diese Infektion, dass die am 16. Dezember öffentlich oder zumindest, dass er dann gewusst haben soll, dass er Corona hat. Kurz danach hat er sich aber offensichtlich noch ohne Maske in Siegerpose bei einer Preisverleihung gezeigt und auch eine Schulklasse besucht. Alles ohne Maske, alles ohne Abstand. Das streut zumindest aus meiner Sicht, wenn dieser Bericht stimmt, wie gesagt, es ist erstmal die FAZ, die das berichtet, dann streut das durchaus aber Zweifel, ob das jetzt alles mit rechten Dingen zugeht.
Ja, ich habe das Bild in der FAZ auch gesehen. Djokovic bei einer Sportveranstaltung, die Maske runtergezogen, unter den Mund, übrigens unter lauten Leuten, die es auch so gemacht haben und diese rumbrüllen. Ja, das stimmt. Aber ich bin ja auch sonst für strenge Maßnahmen. Aber in diesem Fall, wie gesagt, hatte er mit welchen Begründungen auch immer eine Einreisegenehmigung von der Regierung des Bundesstaats Victoria. Und die Zentralregierung hat es dann zurückgezogen, die, glaube ich, nicht aufgrund dieses Fotos, was jetzt aufgetaucht ist, sondern weil sie halt eine populäre Maßnahme ergreifen wollte, sozusagen gegen einen Prominenten. Das macht sich wahrscheinlich immer gut in einem egalitären Land wie Australien, wo die Leute nichts mehr hassen als irgendwelche Privilegien für irgendjemanden. Ich glaube, rechtlich geht es schon in Ordnung, dass er jetzt raus darf.
Ja, ganz abschließend ist es ja noch nicht geklärt. Also er darf sich jetzt in Melbourne aufhalten, aber in der nächsten Woche, ob er da wirklich an dem Turnier teilnehmen darf, an den Australian Open, ist noch nicht ganz raus. Denn eine australische Zeitung berichtet, dass der Einwanderungsminister Alex Hawke jetzt noch darüber entscheiden wird, ob er von seinem persönlichen Recht Gebrauch macht, das Visum des Tennisstars dann doch wieder aufzuheben. Also ein ziemliches Hin und Her. Einen Aspekt noch, der ist mir noch wichtig. Wir haben heute bei uns in der Sitzung auch besprochen, warum Djokovic, wenn das mit der Infektion denn so ist, warum er das nicht sofort transparent gemacht hat. Denn es hat ja einige Tage gedauert, bis diese Argumentation kam. Bei seiner ersten Infektion war es auch sofort klar, ich habe Corona, und dann wissen eben auch alle Bescheid. Und ist es vielleicht auch leichter, auch für die Medien diese Gemengelage auseinanderzuhalten?
Ja, kann sein. Auf der anderen Seite, wir sollten wirklich aufhören, Sportler für irgendwelche Übermenschen zu halten, die sich immer vorbildlich benehmen müssen. Es reicht ja, dass sie gut, in diesem Fall, dass Herr Djokovic gut Tennis spielt. Es reicht, wenn ein Fußballer gut Fußball spielt. Er muss nicht auch noch in den Sachen Impfung vorbildlich sein, in Sachen Privatleben und was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Also warum Djokovic sich so verhalten hat. Ich nehme an, dass er in Serbien sich der dortigen Stimmung anpasst, die eher impffeindlich ist, und dann so, er ist wahrscheinlich ein bisschen Opportunist, möglicherweise, aber er ist ein Tennisspieler, mehr nicht, er ist ein Tennisspieler. Also ich verlange nicht von ihm, dass er sich so benimmt wie der Bundespräsident.
Im morgendlichen Newsletter der Deutschen Presseagentur gibt es immer einen Mensch der Nacht. Und damit sind ja keine Menschen gemeint, die die Nacht durchtanzen oder so, sondern wichtige Persönlichkeiten, die die Nachrichtenlage mitbestimmen. Und heute ist dieser Mensch der Nacht Gerhard Trabert. Der ist Professor für Sozialmedizin und Sozialpsychiatrie und kümmert sich mit seinem Verein rund um die Region Mainz um die medizinische Versorgung von wohnungslosen Menschen. Und die Partei Die Linke, die will ihn jetzt zu ihrem Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten machen. Deshalb eben auch der Mensch der Nacht. Und mein Gast heute Mittag ist der Journalist Alan Posener. Herr Posener, wie haben Sie diese Nachricht aufgenommen?
Mit Verwunderung zunächst einmal, weil Bodo Ramelow, Ministerpräsident von Thüringen und auch prominentes Mitglied der Linkspartei, noch im Mai gesagt hat, Steinmeier hat einen guten Job gemacht, der soll es weitermachen. Verstehe ich also nicht, warum die Linke jetzt plötzlich auf etwas anderes, eine andere Idee kommt. Und wenn es eine Begründung gegeben hätte für die Aufstellung eines anderen Kandidaten, dann hätte es doch eine Kandidatin sein müssen. Man könnte ja argumentieren, der Kanzler ist eben ein Mann wieder und der Bundespräsident ist ein Mann, da sind Frauen unterrepräsentiert. Das könnte man vielleicht nachvollziehen, aber Gerhard Trabert, ja, weiß ich nicht.
Ja, die Linke begründet das mit dem Thema, für das er steht tatsächlich. Er hat nämlich auch in Mainz als parteiloser Kandidat für die Linke für den Bundestag kandidiert, ist nicht gewählt worden. Aber er setzt sich eben seit Jahren für Menschen in Armut ein, versorgt wohnungslose Menschen medizinisch, reist auch regelmäßig in verschiedene Lager für Geflüchtete, bietet da Hilfe an. Also wirklich ein starkes Thema vor den Menschen, würde ich sagen.
Ja, und ich ziehe den Hut vor dem, was Herr Trabert tut, jedenfalls zum Teil. Aber das qualifiziert ihn nicht unbedingt für das Amt des Bundespräsidenten. Und das weiß er auch selber. Er ist ja auch chancenlos. Aber ich will ja gerade, Sie sagten, er reist herum und ich habe ja tatsächlich ein Buch von ihm gelesen, das heißt Am Abgrund der Menschlichkeit, da beschreibt er Situationen in Flüchtlingslagern, besonders in Syrien. Und er beschreibt die Situation nach einem Giftgasangriff der Assad, also der Regierungstruppen. Und dazu schreibt er dann, Sarin ist ein Gift aus Deutschland. Nein, also hier, klar, die Nazis haben dieses Giftgas entwickelt, aber es wurde in Syrien von der Sowjetunion, also von russischen Technikern entwickelt und Syrien ist nach wie vor mit Russland verbündet. Also wie man in einer solchen Situation, wo Menschen mit Giftgas, was die Nazis entwickelt haben, angegriffen werden kann, nicht benennen kann, wer die Schuldigen sind und wer hinter diesen Schuldigen steht, wer die Hintermänner sind. Also das disqualifiziert ihn auch in meiner Sicht, trotz allem, was er Gutes tut für arme Leute, auch moralisch, politisch für das Amt des Bundespräsidenten. Einen klaren Blick für Schuldige und Nichtschuldige in solchen Menschheitsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das ist sozusagen eine Mindestvoraussetzung.
Ja, und Sie haben es gerade schon gesagt, Gerhard Trabert wird wahrscheinlich keine Chancen haben, denn Union und Ampelkoalition haben sich eigentlich schon auf Steinmeier geeinigt und auf die Unterstützung für eine zweite Amtszeit. Die Wahl ist dann am 13. Februar und es könnte sogar sein, dass es dann noch mehr Kandidatinnen oder Kandidaten gibt. Die AfD zum Beispiel hat gerade heute angekündigt, dass sie voraussichtlich auch noch jemanden vorstellen wollen. Und der Journalist Alan Posener war in dieser Stunde zu Gast. Die Stunde ist schon fast rum. Vielen Dank für Ihre Gedanken, Herr Posener.
Na, ich danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, vielleicht bald auch mal wieder persönlich. Momentan ist ja doch alles wegen der Situation auch wieder leitungsbezogen. Aber ich finde, es war fast, als wären Sie hier gewesen, oder?
Oh, es war sehr, sehr lustig. Ich vermisse zwar den Augenkontakt, aber trotzdem, ja, lustig.